Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Altona der Neuen Mitte. Mein Name ist Jaro Gulami und heute geht es um ein Riesenthema, nämlich das Bronchialkarzinom Lungenkrebs. Ja, aufgrund der Fülle des Themas und dessen, dass ich da auch schon das ein oder andere genauere zu sagen möchte, wird es ein Zweiteiler oder sogar ein Dreiteiler. Das entscheidet sich quasi nächste Woche, wenn ich den zweiten Teil vorbereite. Und Hintergrund, dass ich das jetzt sozusagen angehe, das Thema ist, dass es eine neue Leitlinie gibt der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie zur Prävention und Diagnostik sowie Therapie und Nachsorge des Lungenkarzinoms, eine S3K-Leitlinie. Die könnt ihr euch alle übrigens kostenlos angucken im Internet. Da müsst ihr einfach nur eintippen, S3K-Leitlinie, also das, was ich gerade vorgelesen habe. Und da könnt ihr das alles nachlesen und noch viel genauer, noch viel, viel mehr. Das ist nämlich die Basis der heutigen Podcast-Folge. Und ich möchte natürlich das ein oder andere hervorheben und ein bisschen was dazu erzählen, auch was so meine persönlichen Erfahrungen in der Klinik, aber auch in der aktuellen Praxis mit solchen Erkrankungen angeht. Also, Lungenkrebs ist eine schwere Erkrankung. Die Häufigkeit, die Inzidenz in Deutschland, und das sind Zahlen aus 2018, sind 35.290 Männer mit Lungenkrebs und 21.930 Frauen. Das bedeutet, wenn man pro 100.000 Einwohner Deutschlands die Neuerkrankung pro Jahr sich anguckt, dann sind das etwa bei Frauen 31,6 und bei Männern 56,7. Also es ist bei Männern deutlich häufiger und das hängt eben damit zusammen, dass mehr Männer rauchen als Frauen und eben in 85% der Fälle dass also Lungenkrebsraucher assoziiert auftritt. Allerdings muss man sagen, und das ist keine gute Nachricht, die Frauen holen auf. Das Auftreten, die Neuerkrankung an Lungenkrebs bei Frauen ist kontinuierlich steigend, während das Auftreten insgesamt seit Ende der 80er Jahre bei Männern rückläufig ist. Das bedeutet, es war halt früher so, dass deutlich mehr Männer geraucht haben und bei Frauen war das irgendwie nicht so angesagt und das hat sich dann im Zuge der Gleichberechtigung aber geändert und deswegen ist so der Peak, der Gipfel, was die Lungenkrebserkrankung bei Frauen angeht, der ist praktisch noch nicht erreicht. Ne? Die Erkrankten sind im Mittel, also mittleres Erkrankungsalter bei Männern 70 Jahre, bei Frauen 69 Jahre. Ne? Das heißt nicht, dass es nicht bei Jüngeren vorkommen kann, aber ja, das ist halt Mathematik. Ne? Viele ältere, wenig jüngere Menschen und dann kommen solche mittleren Erkrankungsalterszahlen raus. Es ist beim Mann nach dem Prostatakarzinom der zweithäufigste Tumor, also Lungenkrebs, und bei Frauen ist nach Brust- und Darmkrebs Lungenkrebs der dritthäufigste Tumor. Bei Männern ist es die häufigste Krebstodesursache. Bei Frauen ist es die zweithäufigste Krebstodesursache nach dem Brustkrebs. Ja, was ganz interessant ist, ist, dass das Auftreten korreliert mit dem sozioökonomischen Status. Das heißt, hat jemand ein niedriges Einkommen, niedrigen Berufsstatus und auch einen geringeren Bildungsgrad, dann tritt Lungenkrebs häufiger auf, ne? Und das liegt natürlich zum einen daran, dass und das weiß man eben auch heutzutage durch Studien, dass Rauchen auch mit einem niedrigen sozioökonomischen Status verbunden ist. Also mit anderen Worten, wer wenig Geld verdient, wenig gebildet ist und keinen angesehenen oder keinen sozusagen hohen Beruf gelernt hat, also die Menschen rauchen häufiger, ja, und andersherum rauchen diese Menschen seltener. Und das ist sozusagen sicherlich ein Grund, warum Lungenkrebs dann eben auch in solchen Bevölkerungsschichten häufiger auftritt, aber da gibt es möglicherweise viele andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Ne? Wenn ich wenig Geld habe, kann ich mich vielleicht nicht gesund ernähren. Wir wissen, dass auch die Ernährung einen Einfluss hat, auch auf die Tumorraten, gilt natürlich auch fürs Bronchialkarzinom, dass sozusagen ganz blödes Beispiel, vielleicht wenn ich wenig Geld habe, dann kann ich nicht ins Fitnessstudio gehen, weil ich mir das nicht leisten kann. Und Bewegung ist auch etwas, was Tumorerkrankungen senkt, oder die Rate an Tumorerkrankungen bei Bewegungsmangel ist sie höher. Und auch das Wissen darum ist ja etwas, was vielleicht Menschen mit einem geringeren Bildungsgrad möglicherweise seltener haben, sodass am Ende bei rauskommt, häufiger Krebs mehr bei niedrigem sozioökonomischen Status. Und was man sagen muss, das Ganze korreliert auch mit der Überlebensrate. Ja, das bedeutet, wenn der Status niedrig ist, ne, zum Beispiel individuelles Einkommen ist niedrig, dann ist die Letalität bei diagnostizierten Bronchialkarzinomen höher. Das heißt, die Menschen, die Lungenkrebs bekommen haben, ja, bei denen es diagnostiziert wurde, die haben eine schlechtere Prognose, wenn sie einen niedrigeren sozioökonomischen Status haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die daran sterben, ist höher als jemand, der ein hohes Einkommen zum Beispiel hat. Ne? Da gibt es natürlich viel Raum zu spekulieren. Ne? Da gibt es ganz vieles, was mir jetzt einfällt. Das möchte ich jetzt nicht hier breitreten, aber auch das liegt sicherlich mit der gesünderen Lebensweise oder liegt zum Teil oder zum größten Teil an der gesünderen Lebensweise. Und ich finde, da steckt halt auch so ein Riesenappell drin, weil das natürlich Sachen sind, die man allen Menschen beibringen könnte und ich sage jetzt einfach mal beibringen müsste, ne? Weil wenn ich so daran denke, es geht in der Schule los, was wir so alles gelernt haben, rauf und runter, was für Fächer man so gemacht hat und was man alles so gelernt hat. Und dann wäre es doch eigentlich mal angebracht, ein Fach Gesundheit, gesundes Leben irgendwie zu etablieren, wo jeder Mensch, unabhängig davon, ob seine Eltern Geld haben oder nicht, unabhängig davon, ob man aus einem Akademikerhaushalt kommt oder nicht, dass einfach jeder Mensch beigebracht bekommt, warum ist es sinnvoll, sich zu bewegen, warum ist es sinnvoll, da nicht vor der PlayStation zu sitzen den ganzen Tag oder am Handy rumzudaddeln, sondern warum das sinnvoll ist, sich zu bewegen, warum es sinnvoll ist, nicht zu rauchen und all diese Dinge. Und ich finde es skandalös, ehrlich gesagt, dass es irgendwie da überhaupt gar keine Bestrebung gibt oder konkreten Pläne, das irgendwann mal einzuführen. Ne? Stattdessen ja, wird für den Alltag echt ganz viel unwichtiges Zeug ja, reingekloppt in die Schülerköpfe und Schülerinnenköpfe. Und das finde ich irgendwie echt ätzend. Ne? Gut, aber ich bin ja kein Politiker, ich bin nicht politisch aktiv, ich habe auch gar keinen Bock darauf, ganz ehrlich. Aber vielleicht jemand von euch, von meinen Hörerinnen und Hörern, wenn ja, macht es, führt das führt das Schulfach Gesundheit, gesundes Leben, Prävention, wie auch immer ihr das nennt, führt das bitte ein, denn das Wissen rettet Leben, ne, wie ihr jetzt hier in meinem Podcast erfahren habt. So, ja, wie hoch ist denn das Überleben überhaupt, wenn Lungenkrebs diagnostiziert worden ist? Das relative 5-Jahres-Überleben bzw. die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt in Deutschland bei Männern 17% und bei Frauen 22%. Das sind Daten von 2017, 2018 und natürlich ist das abhängig vom Stadium und vom Tumortyp. Ja, es bedeutet, wie das so ist mit Statistik, im Einzelfall bedeutet das gar nichts. Das bedeutet, wenn jemand vielleicht gerade zuhört und eine Tumorerkrankung der Lunge hat, bloß nicht von solchen Statistiken zu sehr beeinflussen zu lassen, weil jeder Verlauf ist möglich. Und im Rahmen der Therapie kann man dann meistens erst sehen, wie gut das Ansprechen auf bestimmte Therapieformen ist. Und deswegen bloß nicht den Mut nehmen lassen, auch durch solche Zahlen. Trotzdem muss ich diese Zahlen nennen, weil ich auch aufklären möchte mit diesem Podcast. Und im Klartext heißt es, ne, wenn man es knallhart ausspricht, statistisch ungefähr, so dass man sagen kann, wenn man jetzt 100 Menschen nimmt, bei denen allen Lungenkrebs festgestellt wurde, also 100 Männer zum Beispiel, Und ne, völlig zufällig, ne, manche mit fortgeschrittenem Tumor, manche vielleicht mit weniger fortgeschrittenem Tumor, manche mit Metastasen, manche nicht und so weiter. Und sozusagen wirft die sozusagen alle in einen Topf und guckt, wie viele sind noch am Leben nach 5 Jahren, dann sind es 17 von 100, ja. Und bei Frauen sind es 22 von 100. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich das Ganze nochmal stadiumabhängig anguckt und natürlich auch tumorabhängig. Und wenn man sich dann die Überlebensraten für 5 Jahre anguckt, was die Stadien angeht, dann sieht es in einigen Stadien ganz anders aus. Ne? Stadium 1 zum Beispiel, also sehr lokalisierter Tumor, keine Metastasen. Dann haben wir eine 5-Jahres-Überlebensrate von 73% bei Frauen. Und 63% bei Männern, Stadium 2 zum Beispiel, 50% bei Frauen, 46% bei Männern, Stadium 3 deutlich schlechtere Zahlen, 27% bei Frauen, 20% bei Männern und Stadium 4 7% bei Frauen und 4% bei Männern. Ne? Das bedeutet, je weiter fortgeschritten, je ausgebreiteter ein Tumor ist, entweder weil er eben so groß ist oder irgendein andere Gewebestrukturen reinwächst oder eben dadurch, dass er gestreut hat und Metastasen gemacht hat, wie im Stadium 4, dann ist die Prognose gleich ganz, ganz schlecht, muss man einfach so sagen. Es gibt verschiedene Tumortypen, was Lungenkrebs angeht. Also es ist und es ist wichtig zu wissen, dass es verschiedene Zelltypen gibt. Und was so die Häufigkeit angeht, gibt es auch da Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Es sind im Wesentlichen 4 große Tumortypen. Möchte ich einmal erwähnen, auch mit dem Namen, aber das muss sich natürlich keiner merken. Es sei denn, jemand von euch ist Medizinerin, Mediziner und lernt vielleicht fürs Examen, dann ist es schon ganz gut, zumindest die ersten beiden Tumorsorten, die ich jetzt erwähne, sich zu merken, die ersten drei besser gesagt. Das ist einmal das Adenokarzinom, das ist so der häufigste Lungenkrebstumor, macht sozusagen bei Frauen 48% der Lungenkrebsfälle aus und bei Männern 40% der Lungenkrebsfälle. Das Plattenepithelkarzinom macht bei Frauen 15% der Lungenkrebsfälle aus, bei Männern 27%. Das kleinzellige Bronchialkarzinom 17% der Fälle bei Frauen, 15% der Fälle bei Männern und das großzellige Bronchialkarzinom bei Frauen 5% der Lungenkrebsfälle und bei Männern 6%. Ja, ich werde im Rahmen des zweiten Teils, wenn ich über Therapie spreche, ein bisschen was zu diesen unterschiedlichen Tumortypen sagen, weil je nachdem, welcher dieser Tumortypen es ist, sprechen die unterschiedlich auf verschiedene Therapieformen an. Ne? Das bedeutet, der eine Tumor spricht sehr gut auf eine Chemotherapie an, ein anderer Tumor spricht sehr gut auf eine Strahlentherapie an. Das ist deswegen ganz, ganz wichtig, dass man da auch eine Klassifizierung der Tumortypen macht. Und das werde ich aber dann im nächsten Teil erzählen, also nicht heute, damit die Podcast-Folge nicht zu lang wird. Ja, was sind Risikofaktoren? Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte das nicht bekommen, dann muss man sagen, der größte Risikofaktor ist Rauchen. Ja, direkt, aber auch Passivrauch. Über 85% der Fälle sind raucherassoziierte Lungenkrebsfälle. Vereinfacht gesagt, rauche ich, dann habe ich ein 20-fach höheres Lungenkrebsrisiko gegenüber einer Nichtraucherin oder eines Nichtrauchers. Ja. Das ist so ein bisschen also schwierig so sich vorzustellen. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass das einfach viel, 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 und das sage ich jetzt 20 Mal, wahrscheinlicher ist, das zu bekommen, wenn man raucht. Jetzt ist natürlich das Problem, dass Rauchen eine Sucht ist und dass das sozusagen nicht, das nicht allen gelingt, davon wegzukommen. Und das ist natürlich das Dilemma, dass dass das Gesundheitswesen, also die Krankenkassen, sage ich jetzt einfach, sagen, Rauchen ist keine Krankheit, deswegen müssen wir auch nicht bezahlen, wer mit dem Rauchen aufhören möchte, sondern Rauchen ist ein Lifestyle, ja. Was eigentlich völliger Quatsch ist, ne? Es ist natürlich erwiesen, dass es eine Sucht ist. Und bei anderen Abhängigkeiten, Alkohol zum Beispiel, da gibt es ja auch Möglichkeiten, da Entzüge zu machen, dass die Krankenkasse das auch bezahlt und all solche Sachen. Und beim Rauchen ist es halt alles nicht so. Und deswegen ist es eben auch so, dass Raucherinnen und Raucher es wirklich schwer haben. Und gerade in Fällen, wo dann vielleicht auch eine raucherassoziierte Erkrankung auftritt, dann ist das natürlich auch sehr stigmatisierend, weil eben häufig auch denen gesagt wird oder sie zu hören bekommen, ja, du bist ja selber schuld, ne? Hättest ja nicht rauchen sollen, ne? Jetzt hast du eine COPD, jetzt hast du ein Emphysem, jetzt hast du auch noch Lungenkrebs, so. Und das ist überhaupt nicht fair, weil sobald jemand erkrankt ist, ist dieser Mensch schutzbedürftig und hilfebedürftig und dann jemandem noch einen auf den Deckel zu geben und zu sagen, bist ja selber schuld, ist eigentlich so das Mieseste, was man machen kann. In solchen Fällen muss man einfach sagen, das sind Hilfesuchende und es geht nicht um Schuld. Ne? In der Medizin geht es nicht um Schuld, sondern es geht immer darum, wie kann man ein gesundheitliches Problem beheben, verbessern oder eben einem Menschen einfach helfen. Es gibt aber auch viele Menschen, die nicht rauchen und nie geraucht haben und Lungenkrebs bekommen. Insofern dürfen wir nicht vergessen, dass in 15% der Fälle Rauchen gar kein Thema ist und dass zum Beispiel das Adenokarzinom, der häufigste Tumor, der ist eben, er tritt sogar häufiger bei Nichtrauchern auf. Ne? Oder anders gesagt, im Moment, das muss ich, sorry, ich schneide es nicht raus, ich lasse es drin, aber sagen wir mal so, bei Nichtrauchern ist das Adenokarzinom der häufigste Tumor. So rum, ne? Andersrum, ja, kleine Unsicherheit bei mir, aber wird nicht rausgeschnitten, denn das soll ein echter Podcast sein und hier geht es nicht darum, perfekt zu sein, aber es geht schon darum, am Ende die richtigen Botschaften rauszufeuern. Gut, was gibt es noch für Risikofaktoren? Im Prinzip radioaktive Strahlung spielt eine Rolle. Zum Teil gibt es ja einfach in einigen Bereichen, auch in Deutschland, hohe Radonbelastungen. Das ist ein radioaktives Gas, was aus dem Boden ausströmt, ne, im Erzgebirge zum Beispiel, im Bayerischen Wald, in Teilen des Saarlandes, da sind so die höchsten Radonkonzentrationen gemessen. Wenn jetzt jemand irgendwo ein Haus hat und da dampft sozusagen dann immer so das Radon aus dem Boden durch den Keller ins Haus und dann gibt es noch einige, die haben Kamin, was sehr schön ist. Ich hätte auch keinen Kamin, mache den Kamin an, das Ding wird heiß. Die heiße Luft steigt nach oben und saugt sozusagen nochmal einen Tick mehr Gase aus dem Boden. Und wenn da viel Radon ist, eben auch eine hohe Radonkonzentration. Und jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, sind die Häuser super gedämmt, klasse für die Energie, aber blöd für das Abdampfen des Radons. Da spielt es natürlich eine große Rolle, wird häufig gelüftet oder nicht. Ne? Also ihr könnt, wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, ich weiß ja nicht, wo meine Hörerinnen und Hörer überall wohnen, wie es mit der Radonbelastung aussieht, dann googelt mal Radonkarte, Belastung Deutschland und guckt mal, wie es in eurer Ecke aussieht. Und sonst zieht ihr um, ne? Okay, ist nicht so einfach, ich weiß, aber es gibt einige Bereiche, da ist praktisch also wirklich eine minimale Radonbelastung. So, Röntgenstrahlung spielt eine Rolle. Das ist auch so von Zeit zu Zeit immer mal so Thema in der Lungenarztpraxis, Thema Röntgen. Ne? Wieso haben Sie mich nicht geröntgt? Ne? Oder röntgen Sie mich doch? Warum röntgt er mich nicht? Ne? Also, wird man oft genug geröntgt, steigt das Krebsrisiko. So, das bedeutet, es ist halt immer so eine Gratwanderung. Ne? Möchte man jetzt, oder hat man jetzt einen Grund zu röntgen? Oder erwartet man eine Konsequenz durch das Röntgenbild? Dann ist das, da macht es unter Umständen Sinn, aber wenn es nicht so ist, ist es letztlich Körperverletzung, wenn es keinen richtigen Grund dafür gibt. Ne? Das heißt, wir haben im Rahmen der Fachkunde Strahlenschutzausbildung, die wir alle machen müssen, um überhaupt röntgen zu dürfen, lernen wir das, dass wir da eine Abwägung treffen und eine rechtfertigende Indikation stellen. Und das ist. Es wird manchmal nicht so gesehen. Ne? Also manchmal, also es kann in beide Richtungen gehen. Ne? Auf der einen Seite So, oh, der röntgt mich nicht. Warum hat er mich denn nicht geröntgt? Ihr habt doch Husten, ihr habt doch Schleim und so weiter. Und an einer anderen Stelle röntgt man und dann sagt man, oh, jetzt hat er mich geröntgt und ich weiß gar nicht und so weiter, ne? Aber dazu habe ich, glaube ich, schon eine Folge gemacht. Bildgebende Diagnostik in der Pneumologie. Wen es interessiert, hört euch das an. Die ist aber, glaube ich, über 2 Jahre alt, die Folge. Aber trotzdem immer noch brandaktuell. Gut, also Röntgenstrahlung spielt eine Rolle. Insofern sollte man natürlich auch so gucken, dass man wirklich nur röntgt, wenn man röntgen muss. Allgemeine Luftverunreinigung spielt eine Rolle, Feinstaub spielt eine Rolle. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist aber etwas, was, ja, was schwierig zu erfassen ist, ne? Das bedeutet, wenn man sich jetzt so einen Lebenslauf anguckt, wo wohnt jemand an der Schäferkampfallee, wohnt jemand in der Stresemannstraße, wohnt jemand irgendwo, wo ein hoher Straßenverkehrsaufkommen ist, ne? Oder wohnt jemand an den Landungsbrücken irgendwo am Hafen, in der Hafenstraße oder so? Wie sieht es aus mit den Kreuzfahrtschiffen? So, wie will man das hinterher wissen, ne? Und dann wohnt man da 4 Jahre und dann ist in den Jahren aber, keine Ahnung, zufällig Corona-Pandemie und Autos fahren nicht, Schiffe fahren nicht, weil keiner verreisen darf. Und dann ist das irgendwie gar nicht so schlimm und dann ist die Pandemie vorbei. Man wohnt da und alles flitzt hin und her. Schwierig zu erfassen, ne? Das ist beim Rauchen tatsächlich einfacher, dass man eben fragt und sagt, wie lange rauchen Sie, wie viele pro Tag, zack, und dann hat man eine Größenordnung. Asbest spielt eine Rolle, wobei Asbest ja in Deutschland verboten ist, aber es gibt eben auch ältere Menschen, die Asbest aufgenommen haben über die Lunge im Rahmen ihres Berufslebens, die hier in Hamburg am Hafen gearbeitet haben zum Beispiel, oder als Elektriker mit Isolierung zu tun hatten, Tischler, die mit Eternitplatten zu tun hatten. Und da muss man sagen, das ist auch ein Risikofaktor für Lungenkrebs, der insgesamt heute aber eher selten geworden ist. Das kann man auch so sagen. Gut, das sind so Risikofaktoren. Es gibt jetzt, und das ist auch aktuell, ein geplantes Screening-Programm. Das bedeutet, das ist in Arbeit, das wird gerade so ein bisschen fein geschliffen, aber es wird kommen, das ist quasi schon so gut wie sicher, dass man eben auch asymptomatische Risikopersonen screent. Screened heißt, dass die ein Thorax-CT bekommen, ein sogenanntes Low-Dose, Niedrig-Dosis-Thorax-CT. Und dafür gibt es so folgende Kriterien, die sind festgelegt worden. Das sind Menschen zwischen 50 und 75. Ja, das heißt, jünger nicht, älter nicht. Und sie müssen mindestens 15 oder mehr Zigaretten pro Tag für mindestens 25 Jahre geraucht haben oder rauchen oder mehr oder gleich 10 Zigaretten pro Tag für mindestens 30 Jahre. Und sie müssen entweder aktive Raucher sein oder Nichtraucher, aber nicht länger als 10 Jahre. So, wer sozusagen vor 15 Jahren aufgehört hat zu rauchen, der fällt da sozusagen raus, auch wenn die anderen Kriterien zutreffen. So, und bei denen ist halt geplant, dass man dann Anspruch hat, auch sozusagen über welchen Topf das bezahlt werden soll, weiß ich nicht. Aber dass die dann eben alle 2 Jahre ein CT bekommen sollen. So, ne? Und da sind wir wieder beim Thema Strahlen, Röntgenstrahlen und Tumorrisiko, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man bei denen irgendetwas findet, ist halt so hoch, dass man sagt, es gleich das erhöhte Risiko durch dieses ständig geröntgt werden, gleicht es aus, beziehungsweise man findet, oder die Wahrscheinlichkeit, dass man dann tatsächlich was findet bei denen, was dann früh entdeckt wird und was hilft, und diese Rechnung ist irgendwie günstiger für die Betroffenen als das geringe Risiko, Lungenkrebs zum Beispiel zu bekommen oder irgendeinen anderen Tumor durch die Röntgenstrahlung. Und ja, das soll kommen und das soll so ein bisschen ähnlich sein wie das Brustkrebs-Screening bei Frauen oder auch möglicherweise in einem Rahmen ablaufen wie die Vorsorgekoloskopie, die ja auch, ich glaube, ab 45 kriegen kann, alle 5 Jahre, glaube ich. Weiß ich aber nicht genau, müsst ihr selber mal gucken. Insofern ist das, ja, das ist in der Planung und soll eben dafür sorgen, dass man wenig, ja, dass man halt zumindest von den Tumoren, die man, die entstehen, dass man die halt frühzeitig entdeckt. So, ich muss mal eine Trinkpause machen. So. Ja, was sind die Symptome von Lungenkrebs? Das werde ich häufig gefragt oder andersherum. Es kommen häufig Patientinnen und Patienten, die beunruhigt sind, weil im Bekannten- oder Familienkreis Lungenkrebs entdeckt worden ist. Und dann haben die irgendwelche Beschwerden, sind natürlich sensibilisiert, horchen in sich rein und machen sich Sorgen. Und dann ist es so, dass die ne, mit Beschwerden, wo ich eigentlich an, keine Ahnung, irgendwas ganz anderes denke, plötzlich die Frage kommt, Lungenkrebs ist nicht, ne? Das bedeutet, Lungenkrebs spielt beim Thema Angst eine sehr, sehr große Rolle. Meistens unbegründet, muss man sagen, weil diese Patienten und Patienten, die danach fragen, häufig gar keine relevanten Risikofaktoren haben, ne? Also weder die Altersstruktur noch, dass die eben entsprechend so viel geraucht haben. Und das sozusagen zeigt eben, dass das ein zumindest angstbesetzendes Thema ist oder angstbesetztes Thema. Was jetzt die Symptome angeht, ich werde jetzt ein paar Symptome aufzählen, die sind auch in der Leitlinie so aufgeführt worden, aber man muss sagen, diese Symptome, die kann man auch haben, wenn man andere Erkrankungen hat, ganz harmlose Erkrankungen. Trotzdem möchte ich die einmal aufzählen. Die Prozentzahlen, die ich nenne, sind natürlich davon abhängig, in welcher Studie das so erhoben worden ist. Häufigstes Symptom ist Husten, ne? 8 bis 75% der Fälle taucht das Symptom auf. Gewichtsverlust, 0 bis 68%, Luftnot, 3 bis 60%, Brustschmerzen, 20 bis 49% und Hämoptysen. Das heißt, Blut ausgehustet 6 bis 35%. Ja, wie gesagt, Husten kann man auch mit Asthma haben, Gewichtsverlust kann man auch haben mit einem Lungenemphysem, Luftnot eben auch oder mit einer COPD. Brustschmerzen kann man auch haben mit einer Herzerkrankung und Bluthusten kann man auch mit erweiterten Bronchien, sogenannten Bronchiektasen. Aber wie das so ist, man ist ja als Ärztin oder Arzt immer auch so ein bisschen Detektiv. Bedeutet, kommt jemand mit solchen Beschwerden rein, dann wird natürlich innerlich das alles so ein bisschen abgeklopft. Wie hoch ist das Risiko für dieses? Wie hoch ist das Risiko für jenes? Dann werden Untersuchungen gemacht und dann sieht man eben auch, gibt es vielleicht naheliegendere, häufigere Ursachen für diese Beschwerden? Und dann werden primär diese behandelt. Aber gibt es auch solche Situationen, muss man sagen, wo es vielleicht auch zwei Probleme gibt. Das heißt, wenn jetzt da, ich sage jetzt mal, relevante Risikofaktoren da sind und man findet eine Ursache und es gibt trotzdem diese Unsicherheit, dann kann es eben Sinn machen, dass man vielleicht im Zweifel sagt, okay, mache ich jetzt trotzdem Bilder. Und das ist aber etwas, was zum Beispiel ich immer im Dialog mit den Patientinnen oder Patienten diese Entscheidung treffe, beziehungsweise am Ende lasse ich sie die Entscheidung treffen, weil die natürlich auch die Kosten dafür tragen. Damit meine ich jetzt nicht finanziell, sondern strahlenbelastungsmäßig. Wenn man ein CT macht und die Strahlenbelastung, keine Ahnung, 5 Millisievert ist, dann muss der Patient das entscheiden, ob vielleicht seine Beunruhigung oder die Angst vor Krebs, ne, das wert ist, diese Strahlenbelastung auf sich zu nehmen. Ne? Es muss natürlich eine rechtfertigende Indikation da sein. Das heißt, es muss einen Grund geben. Nur Angst alleine bei jemandem, der gar keine Risikofaktoren hat, da darf man sowas natürlich nicht machen. Aber wenn es entsprechende Risikofaktoren gibt und das so eine Grenzwertentscheidung ist, ne, muss man das im Einzelfall mit der Patientin oder dem Patienten so besprechen, dass das eine aufgeklärte Entscheidung ist. Das heißt, man muss natürlich auch die Patientin, den Patienten so weit aufklären, dass er oder sie in der Lage dazu ist. Ne? Ja, dann gibt es Symptome von Lungenkrebs, die nennen wir paraneoplastische Syndrome. Das sind, die können auch in anderen Tumoren auftreten. Das heißt, es gibt eben Tumore, da führen die Zellen dazu, dass bestimmte Botenstoffe gebildet werden oder bestimmte Antikörper oder irgendetwas passiert in diesem Tumor, dass bestimmte Probleme auftauchen, hormonell. Ne? Dann werden Hormone plötzlich gebildet. Und dann gibt es plötzlich ein Cushing-Syndrom, also oder zu viel Kalzium, ne? Eine Hyperkalzämie, ne? Dass bestimmte Hormone gebildet werden in diesem Tumor und plötzlich ist der Kalziumwert so hoch. So. Oder dass neurologische Probleme auftreten, eine Nervenerkrankung plötzlich, ja. Auch an den Knochen. Ich weiß nicht, wer die Folge von euch gehört hat, zu den Trommelschlägelfingern und den Urglasnägeln. Auch das können paraneoplastische Syndrome sein, ne? Dass plötzlich die Finger aussehen, merkwürdig aussehen. Ne? Hört euch die Folge an, wen es interessiert. Auch metabolisch, ne? Dass der Blut-pH-Wert durch eine Laktatazidose saurer wird. Ne? Das kann alles. Ne? Gibt natürlich für all diese Punkte auch andere mögliche Ursachen. Es muss nicht immer gleich Tumor sein. Aber das gibt's. So, muss ich mal kurz gucken. Wir sind jetzt sozusagen bei, ja, bei dem ersten Teil. Es ist schon halb. Das heißt, ich wollte jetzt eigentlich noch über Diagnostik sprechen und dann über Therapie. Aber ich würde sagen, wir machen hier schon einen Cut. Soll jetzt kein Cliffhanger sein, sorry. Aber also das ist jetzt noch echt viel, was ich jetzt erzählen wollte. Und die Folge wird mir dann zu lang. Und außerdem ist es Freitagabend 9:30 und ich habe noch was anderes vor. Chillen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Break. Also es wird dann voraussichtlich ein Dreiteiler werden, sodass jetzt in der nächsten Stufe nochmal Diagnostik kommt. Da möchte ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ein bisschen was aus meinem Erfahrungsschatz preisgeben, aus der Klinik, aber auch aus der Praxis. Und dann kommt als letzter Teil dann die Therapie. Und für heute lassen wir es mal gut sein, ja? Gut, ich hoffe, dass ja, dass ihr euch gut behandelt jetzt am Wochenende. Also nicht nur am Wochenende, sondern immer euch gut behandelt. Vor allem euch gut behandelt, natürlich auch alle anderen, aber fangt damit an, euch gut zu behandeln. Und wenn ihr euch gut behandelt und es euch gut geht und ihr stark seid und ja, mutig und Kraft habt und Energie und positive Vibes, dann dürft ihr gerne ein bisschen was davon abgeben. Aber wenn ihr nur Energie abgibt, ohne selber Energie zu tanken und zu haben, dann ist das eine Rechnung, die nicht aufgeht und früher oder später meine ich, führt das eben auch oft dazu, dass man sich bewusst oder unbewusst ärgert darüber, dass man abgegeben hat, darüber, dass man vielleicht keine Dankbarkeit erfahren hat, darüber, dass man so viel gegeben hat und so viel sich gekümmert hat und gemacht hat und so weiter. Und dann, dass vielleicht sogar unbewusst Aggressionen entstehen und am Ende dabei niemandem geholfen wurde und euch selber am allerwenigsten. Ja, insofern immer daran denken, behandelt euch selber gut und wenn ihr euch selber gut behandelt und euch gut geht, dann auch, weil das Echo immer kommt, das Karma behandelt auch alle anderen gut um euch herum, um einen angenehmen und gesunden Mikrokosmos um euch herum zu pflegen, zu erhalten oder vielleicht aufzubauen. Und das ist eben auch wichtig für den eigenen Seelenfrieden, dass es den Menschen um einen herum auch gut geht. Aber es ist nicht die erste Pflicht, ja. Die erste Pflicht ist, dass es euch gut geht. Gut, ja, klingt vielleicht so ein bisschen, will ich euch jetzt zu Egoisten machen? Nein, will ich nicht. Aber ich bin Arzt und ich möchte sozusagen, also mein erstes Anliegen ist eure Gesundheit. So. Normal die Gesundheit meiner Patientinnen und Patienten, aber auch hier in diesem Podcast meiner Hörerinnen und Hörer. So. Und wenn es nur eine gewisse Energiezufuhr gibt, an positive Energie, vielleicht an Lebensfreude, was auch immer, dann muss man die gut damit gut wirtschaften, ne? Ein bisschen vermehren, die positiven Vibes. Und muss eben gucken, dass man nicht zu viel abgibt, wenn man sich das nicht leisten kann. Ne? Das ist letztlich so wie mit Wie mit dem Geld, ne? Wenn man so und so viel verdient jeden Monat, dann kann man auch so und so viel ausgeben. Aber wer über seine Verhältnisse lebt, und damit meine ich eben auch energetisch, der oder die wird irgendwann Probleme bekommen, gesundheitlicher Natur. Und davor möchte ich euch doch nur bewahren. Gut, insofern macht's gut, behandelt euch gut, behandelt alle gut, bewegt euch, gönnt euch irgendwas Nettes und ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder mit dem zweiten Teil zum Thema Bronchialkarzinom, Hakuna Matata. Macht's gut, bis dann, ciao.